sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Hast du mir jetzt gerade dazwischen geklatscht?
Mach nochmal.
Schon als ich Hallo gesagt habe. Nö, mach ich nochmal.
Okay.
Mann, wie schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen.
Ja, ebenso. Eigentlich sollten wir jetzt ja wirklich zusammen irgendwo sitzen, aber einmal mehr machen wir diesen Podcast in unterschiedlichen Locations.
Zeitzonen, Locations.
Es ist eine total globale Veranstaltung hier.
Ich weiß doch nicht, ob ich den Podcast im Liegen machen kann. ja, aber hier ist einfach nicht genug Platz. In dem Ferienhaus, in dem ich bin, ich kann ja nicht unten sitzen, weil Maike unten sitzt und schreibt und darum musste ich mich nach oben zurückziehen und oben gibt es nur Liegegelegenheiten und so ist es nun mal.
Ja, ist doch schön. Ich glaube, das beruhigt die Menschen, die uns zuhören auch, dass du dich ab und zu mal ausruhst und nicht immer nur arbeitest, wie sonst.
Du hast, ja, danke. Ja. Sag mal, sprichst du darüber, wie weit du jetzt mit deinem Werk bist, an dem du gerade arbeitest?
Ich bin noch nicht weit genug, aber wird schon. Also ich würde mal sagen,
Hätte man es noch unspezifischer ausdrücken können.
Ich bin so zwischen 2/3 und 3/4.
Ah, okay. Ah, gut. Das hätte ich ja. Das ist auch immer, das sage ich auch mal, wenn ich gefragt werde, wie weit du bist. Okay. Sag ich allerdings schon
seit Monaten, oder?
Nein.
Ja, ich glaube, das stimmt immer, weil ich quasi dann irgendwann insgesamt den Umfang des Romanprojekts einfach runtergeschraubt habe. Insofern ist es immer korrekt.
Ah, okay. Ja. Bei mir ist es mehr wie bei diesem mathematischen Denkspiel, wo man sich nie dem Ende nähert, weil ich sage immer 3/4 bei den Kriminalromanen und dann wird das Manuskript aber immer länger, sodass ich immer bei 3/4 bin.
Ja, so,
und dann irgendwann einfach abbreche. Habe ich mich jetzt verrechnet?
Nee, überhaupt
ja,
nicht. Ich habe mich verrechnet. Es ergibt natürlich viel mehr Sinn, was du machst und einmal mehr verkackt. Aber irgendwie dieser Anfang ist so ein bisschen vergurkt. Macht nichts, oder?
Nee, gar nicht. Wieso? Das ist doch total menschlich. Das macht dich auch noch nahbarer. Sag mal, apropos, darf ich eine Frage dir noch stellen? Wir haben ja auch BuchhändlerInnen unter unseren HörerInnen. Und zwar ist die Frage, darf ich erwähnen, dass es eine Leseprobe von deinem Buch geben wird für den Buchhandel und dass die jetzt fertig ist und dass du auf die Setzung, auf den Satz von dieser Leseprobe wartest oder möchtest du genau das jetzt doch lieber rausschneiden?
Nee, darauf darfst du hinweisen. Na klar.
Und was ist geiles Spielfeldrand-Interview. Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl, wenn man so 2-1 vorne liegt?
Fühlt sich gut an, setzt mich auch ein bisschen unter Druck, weil das ja dann plötzlich so sehr konkret ist und das halt bedeutet, dass am Ende irgendwie ein Buch erscheinen wird und das ist natürlich toll, aber macht ja auch immer so ein bisschen Angst. Das kann dir natürlich nicht passieren, einfach weil du schon so lange im Business bist. Weißt du, du hast da so eine Routine und auch du hast ja ganz, ganz frisch ein neues Buch auf dem Markt.
Ja, das finde ich sehr nett, dass du mein Buch erwähnt hast. Ich freue mich total, wenn ich höre, dass Menschen das Buch lesen, aber es ist wieder so ein komisches Zwischenreich, weil am Sonntag die erste Lesung aus dem Buch ist und ich mich darauf wahnsinnig freue, aber zugleich das Buch, wie jedes Buch, was fertig ist, auch schon wieder sehr weit weg ist. Also es ist seltsam,
ja,
seltsames Gefühl.
Das verstehe ich, aber du wirst ja jetzt noch ein paar Mal dazu zurückkehren, eben weil du ja jetzt gerade erst loslegst.
Ja, mit
den
genau.
Lesungen.
Genau.
Besonders schön finde ich, dass Menschen dein Buch gerne morgens so zum Morgenkaffee durchschmökern.
Ja, ich habe mich auch, total. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, als ich das von zwei Twitter-Freundinnen, Bekannten gelesen habe, dass Magdarine hat das Genre, was war das, Frühstücks- und U-Bahn-Buch geprägt, was ich total toll finde.
Ich wollte jetzt so eine richtig geile Überleitung machen zu der Tatsache, dass man auch dieses Mal wieder bei uns eine super sexy und bodenständig Tasse gewinnen könnte.
Aus der man
den Morgenkaffee trinken könnte, zu dem man dann
kluge
Gedanken aus dem neuen Buch von Till Reiter liest. Ja. Kannst du nochmal den Titel sagen?
Der Titel ist, ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens.
Nee, Moment, das Buch heißt, ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens. Warum sagst du immer, ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens? Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, das ist doch totaler
Quatsch. Ich warte darauf, bis es dir auffällt und irgendwie amüsiert es mich. Und wenn das Buch von jemand anders wäre, würde ich es auch genauso aussprechen und würde mich provoziert fühlen, diese seltsame Kunstpause wegzulassen.
Ja, ich werde dann mal Nachrichten.
Ich weiß auch nicht.
Aus der Mitte des Lebens.
Ich werde halt mal Nachrichten. Ich werde halt mal, das ist eigentlich auch ein viel besserer Titel gewesen. Ach, Wasser unter der Brücke.
Ich werde.
Ja, genau, es gibt wieder eine sexy und bodenständig Tasse zu gewinnen, damit man daraus wie Michelle Jansen beim Frühstück seinen Kaffee trinken kann, während man das Buch liest. Und wir werden am Ende, möchtest du die Telefonnummer schon mal sagen?
Ja, kann ich schon mal machen. Das
ihr könnt bei uns anrufen und auf die Mailbox Fragen und Anregungen sprechen und wir werden am Ende vorspielen, wer letztes Mal angerufen hat und auflösen, wer die Tasse gewonnen hat. Wobei, du es...
Ich habe sie ein bisschen zu früh rausgeschickt. Ich glaube, es ist schon aufgelöst. Aber macht ja nichts. Also
man,
die Telefonnummer.
Man kann nie irgendwas zu früh rausschicken.
Ja, aber ich dachte, ich wollte es mal erledigt haben, weißt du? Ich, die Nummer. Die Nummer lautet 0178-154-7373. Und Till hat da ganz süß einen Anrufbeantworter besprochen und da könnt ihr dann Nachrichten hinterlassen. Macht das mal.
Bisher war die Stärke dieses Podcastes vielleicht die einzige, dass wir immer sofort angefangen haben, über das Thema zu sprechen. Inzwischen sind wir wirklich wie ein ganz normaler Podcast.
Erstmal Werbung.
10 Minuten irgendein Quatsch. Es fehlt nur noch, dass wir 5 Minuten einander vorbeten, was die oder der andere jeweils alles bereits erreicht hat und wie toll alles ist. Wir reden heute über das Thema Zeit, Alena.
Ja, wie passend, dass wir erstmal schön rumgeschwurbelt haben. 10 Minuten, 54 Sekunden lang.
Wir reden darüber heute, wie man, wie wir mit dem Problem und der Herausforderung Zeit beim Schreiben umgehen, nämlich einmal genau dieses, was du gerade rumschwurbeln genannt hast, also wie man die Zeit nutzt und dehnt und so weiter beim Erzählen, aber auch wie man unterschiedliche Zeitebenen miteinander zu verbinden oder voneinander zu trennen und so weiter. Und das ist für dich es ist für uns beide echt gerade eine Herausforderung, weil wir beide an Stoffen arbeiten und bei dir erstreckt es sich über einen noch längeren Zeitraum, die aber sowohl in der erlebten als auch in der erzählten Zeit sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken.
So ist es.
Was ist dein Problem?
Das ist mein Problem. Ach Gott, wo anfangen? Also jetzt für diese Leseprobe, über die wir ja schon sehr ausführlich gesprochen haben, sind so die ersten 100 Seiten schon mal lektoriert worden von meiner ganz tollen Lektorin. Und
auf Papier?
Ja, auf Papier, ausgedruckt mit einem Bleistift. Und da wurden dann zum Glück, weil ich das schon geahnt habe, dass es ein Problem sein wird, meine ganzen Tempusfehler hier und da korrigiert. Also das ist tatsächlich ein Problem für mich, weil ich relativ viel so Rückblicke bastel. Ich bin nicht stolz darauf, es ist irgendwie, ich schaffe es nicht anders. Aber ich habe.
Aber das geht doch gar nicht anders.
Naja, aber ich habe dann manchmal auch so der Rückblick im Rückblick und irgendwann schreibt man nur noch in so beknackten Plusquamperfekt Konstruktionen und hat dann auf einer Seite irgendwie 20 Mal hatte stehen. Und es ist natürlich total beknackt. Und irgendwann darf man dann aber sozusagen, man muss es irgendwie einfliegen und dann darf man aber wieder in den Imperfekt überwechseln, habe ich jetzt gelernt bei dieser Gelegenheit. Aber das finde ich manchmal ein bisschen tricky. Schreibst du eigentlich im Präsens jetzt dein aktuelles Buch?
Nein. Simone Buchholz hat für mich das Präsens zerstört.
Die so zerstört?
Nein, die hat es natürlich im Gegenteil. Sie hat es, finde ich, dadurch, dass sie, ich finde schon, dass jetzt so unter den deutschen Autorinnen im Moment, die ich lese und von denen ich auch dann regelmäßig was lese, also da hat Simone in ihren Kriminalromanen, finde ich, einfach das Präsens zu so einer Kunstform zugeschärft, dass ich dann immer so das Gefühl habe, wenn ich das lese, denke ich dann jedes Mal, boah, ey, und auch danach dauert es so ein, zwei Wochen, bis ich mich davon erholt habe, auch im Präsens erzählen zu wollen. Aber wenn ich es dann selber ausprobiere, wird es dann so, ja, kalt aufgegossener Buchholz, weiß ich nicht. Es fällt mir dann schwer, aus diesem Hardboil-Ton, der dadurch so ganz schnell entsteht, finde ich, rauszukommen, und das passt. Also im Krimi wird es dann wirklich, ich habe es einmal im Krimi versucht, da wurde es irgendwie sehr epigonal wirklich, und in dem Projekt jetzt war das irgendwie wahnsinnig, oh Gott, ich habe Projekt gesagt, war es irgendwie wahnsinnig gekünstelt und angestrengt, obwohl ich es bei Simone komischerweise eben gerade nicht angestrengt finde. Ich finde es ja schon so eine sehr, sehr produzierte und sehr, ja, künstliche Erzählweise, weil ich finde, man akzeptiert, ich finde, logischerweise fällt einem das Präteritum weniger auf als Leser, finde ich, weil man es einfach akzeptiert hat, dass das die epische Erzählzeit, ja, und auch so eine bestimmte Stimmfärbung dadurch ist. Aber das Präsens, ja, wenn man es nicht wirklich richtig gut macht, so wie Simone, dann finde ich, drängt es sich die ganze Zeit so wie so eine Neonfarbe im Vordergrund, findest du nicht?
Na, ich finde, dass es wahnsinnig dynamisch ist. Also es ist natürlich total verlockend, so zu erzählen. Aber man muss es natürlich hinkriegen. Es kriegt so eine Schnelligkeit. Und das Präteritum, da hört man ja immer so sich selber vorlesen im Kopf, finde ich. Man hat gleich,
ja,
hat gleich schon so eine Sprecherstimme im Ohr, die einem was vorliest.
Ja, aber wie gesagt, ich kann es dann halt einfach auch nicht so gut. Also ich erzähle in der Vergangenheit, und ich kenne das Problem auch, was du erwähnt hast. Ich hatte das natürlich auch in den Krimis schon häufiger, weil es im Krimi, also im Krimi finde ich ehrlich gesagt den Einsatz von Rückblenden eigentlich wirklich ein Zeichen von irgendwas hat beim Plotten nicht funktioniert. Ja. Und trotzdem ist es natürlich manchmal so, gerade auch wenn es so darum gehen muss, so einen Charakter, so eine Figur auszugestalten, dass die Figur sich an Sachen erinnern muss, die ihr widerfahren sind und so weiter. Aber ich hatte eher immer ein schlechtes Gewissen, dass ich wirklich das Plusquamperfekt, ich hasse das einfach. Es ist wirklich so. Ja, ich war zu jener Zeit, war ich dit und dit gewesen. Also für mich ist das irgendwie so gesprochene Sprache okay, aber nee.
Ja, es ist unschön. Vielleicht ist es auch wirklich mein handwerkliches Unvermögen, es anders zu machen. Ich glaube, ich tue mich wahnsinnig schwer darin, sozusagen Handlungszeit. Also jemand geht von A nach B oder erlebt nacheinander verschiedene Dinge sinnvoll zu erzählen. Ich habe das Gefühl, das wird dann so. Ich arbeite dann so verschiedene Schritte ab und dann gingen sie dahin und dann taten sie das und dann machen und so. Und deswegen ist vielleicht dann auch so ein Spleen. Ich weiß gar nicht, ob ich so glücklich damit bin, dass ich sozusagen eine Situation kreiere und in dieser Situation denken Menschen an das, was vorher war, oder erzählen nochmal. So.
Ja.
Und ich bin gar nicht so glücklich damit, aber vielleicht ist es auch. Vielleicht ist es auch okay. Wie machst du das denn? Also sozusagen, du hast jetzt in deinem Buch gar keine Rückblenden. Menschen erleben aktiv Dinge in deinem Kapitel.
Nee, um Gottes Willen. Es gibt total, also es spielt alles auf völlig unterschiedlichen Zeitebenen. Ich wollte dir eigentlich mit dem, was ich davor gesagt habe, auch mein Verständnis ausdrücken, weil ich natürlich das Problem dann auch sehe, wenn man das Plusquamperfekt entweder wie deine Lektorin das jetzt angeregt hat und wie man es ja auch eigentlich immer erlebt. Ich habe dann auch wirklich ganz bewusst mal immer wieder darauf geachtet, wie machen andere das eigentlich? Ja, genau, dann gibt es einen Absatz oder so, der fängt mit zwei Sätzen im Plusquamperfekt an und dann gibt es wieder einen Absatz und dann ist irgendwie klar, man ist jetzt in dieser anderen Erzählzeit und dann ist alles wieder im Präteritum von da an. Ich verstehe aber total, weil ich auch immer dann dieses Problem habe. Ich finde, es wird dann natürlich gleichzeitig auch wieder ein bisschen undeutlicher und es ist schwierig, das voneinander abzugrenzen. Und ich habe irgendwie in diesem Buch, an dem ich jetzt arbeite, was so eine Liebesgeschichte, aber auch so eine 80er-Jahre-Geschichte und eine Betrugsgeschichte und am Ende irgendwie auch ein bisschen eine Ost-West-Geschichte ist, ich habe das jetzt als sozusagen, versuche es gerade so zur Tugend, nee, nicht zur Tugend, ist ein falsches Wort, ich versuche es zum Prinzip zu machen, dass ich relativ rücksichtslos zwischen den Zeitebenen hin und her springe, ebenso wie es den Leuten im Moment durch den Kopf geht, genau wie du sagst, während sie was erleben. Ich kehre dann immer wieder in die augenblickliche Zeit, die auch in der Vergangenheit erzählt ist, zurück gegen Ende des Kapitels, aber das heißt, man weiß als Leser hoffentlich schon die ganze Zeit, wo man in dem Kapitel ist, aber es geht wirklich, es geht durch, ja, also es geht wirklich durch, durch Jahrzehnte und alles Mögliche. Und tatsächlich, was ich jetzt beschlossen habe, und ich glaube, ich muss das Ganze nach der Buchmesse soll ich das an den Verlag schicken, damit die sich mal die ersten 200 Seiten angucken. Und ich bin darauf eingestellt, dass mir gerade das um die Ohren fliegen wird, was ich jetzt erzähle. Ich habe auch angefangen, so vorauszugreifen und sozusagen dann plötzlich das, was gerade passiert, sogar auch noch mal aus der Rückschau der Figuren in der Zukunft.
Oh, wow.
Zu bewerten oder zu ganz kurzes so aufblitzen zu lassen. Und ich finde, es ist dadurch gerechtfertigt, dass es um so eine komische Verliebtheit und so eine komische Entwurzelungsstimmung von Leuten geht, wo ich manchmal so das Gefühl habe, wenn ich mich daran erinnere, wie das so ist. Es gibt so Lebenszustände, wo dir dann plötzlich die Erinnerung an diesen Zustand fast so gegenwärtig ist, wie es damals war, und gleichzeitig weißt du in der Situation schon genau ungefähr, mit was für einem Gefühl du dich daran erinnern wirst. Also ich finde, es gibt so Phasen im Leben, ja, wo die Zeitwahrnehmung sowieso aus den Fugen gerät, und ich versuche das in diesem Text, ich weiß nicht, ob meine technischen Gestaltungsmittel dafür ausreichen, aber es gibt wunderbare Fachfrauen, die mir das schonungslos mitteilen werden im Oktober, November. Ja, aber ich bin eigentlich dadurch auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, wie du in dem, was ich bisher von deinem Text kenne, mit der Erzählperspektive umgehst.
Das
weil
musst du
erklären. Du diese, naja, ich finde das so toll, wir haben davor vor einigen Wochen drüber gesprochen, wie du sehr elegant und unaufgesetzt die Erzählperspektive innerhalb von Kapiteln oder so änderst. Also man wird aus der Sicht einer Person, einer Figur in das Kapitel eingeführt und in die Handlung und erlebt dann aber, ohne dass es in Anführungszeichen, ich benutze jetzt Fachausdrücke, an die große Glocke gehängt wird, den Übergang oder einen Aspekt dieser Situation aus der Sicht einer anderen Figur. Und ich fand, dass du das einfach sehr gut, weil sehr, wie soll ich sagen, also ja, ohne viel Trara, man kann es ja machen von bis, indem man entweder die Kapitel oder Absätze mit der Person, aus deren Sicht es erlebt wird, erzählt, oder indem man irgendwie sich so mit Erzählstimme als allwissende Erzählerin inszeniert. Du machst es ja weder noch, du machst es so völlig organisch. Und ich habe damit auch angefangen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und ich habe das als wahnsinnige Befreiung erlebt. Also ich habe zum Beispiel so eine Szene, die so eine typische, weißt du, so dieser Moment, wo so zwei Leute merken, ja, okay, jetzt hat es irgendwie zwischen uns, hat es gefunkt. Bla bla. Und was man eigentlich wirklich nicht beschreiben will, und ich beschreibe das jetzt aus der Sicht von drei Nachbarskindern, die auf so einem Mäuerchen sitzen und es klingt jetzt pittoresker, als es hoffentlich dann beschrieben ist. Und dadurch, dass aus der Distanz und auch dem Unverständnis und letztendlich auch dem Desinteresse der Nachbarskinder zu erzählen, fand ich diese Szene plötzlich schön und interessant und hat mir Freude gemacht. Und vorher hatte ich halt einfach keinen Bock drauf. Aber wenn man einmal damit anfängt, dann so Perspektiven zu wechseln, hat man, finde ich, verliert man auch so die Skrupel, plötzlich die Zeitebenen komplett durcheinander zu werfen.
Ja, das stimmt. Und es Es erleichtert einem natürlich solche Sachen, die wahnsinnig schwierig sozusagen aus Sicht der handelnden Personen zu erzählen sind, wenn man so eine Distanz dazwischen packt. Ich mache das auch gerade, weil ich jetzt gerade, also der Handlungsstrang, an dem ich gerade sitze, spielt zur Zeit des Nationalsozialismus und ich habe totale Angst, da in so Klischeebilder zu reproduzieren oder so voll auf die 12, so Judenverfolgung, Antisemitismus irgendwie so Schindlers Liste mäßig so hinzuschreiben. Ich finde das wahnsinnig schwer und ich merke, dass ich mich sozusagen daran vorbeimogle, indem ich das versuche, möglichst eben nicht aktiv, als aktiv erzählte Zeit zu machen. Also jetzt zum Beispiel gerade sitze ich an einem Kapitel, wo es auch dann irgendwie mehrere Zeitebenen innerhalb dieses Kapitels gibt, weil die Szene ist, jemand sitzt vor einem Kachelofen und verbrennt ein Tagebuch und weil das Tagebuch zu fett ist und in Leder eingebunden, sozusagen reißt sie einzelne Seiten raus und während sie die rausreißt, liest sie auch und erzählt dabei, wie sie an das Tagebuch gekommen ist, also warum sie das überhaupt hat. Und so kannst du sozusagen, oder vielleicht ist das auch Quatsch, mal gucken, ob es funktioniert, aber meine Intention war, dass du hast quasi eine klar verortete Szene, du erfährst, wie es dazu gekommen ist und du kannst so durch diese Tagebucheinträge, die so skizzenhaft dann so eingeflochten werden, kannst du so ein paar Zeitmarker irgendwie so einfliegen, dass es nicht so fett ist. Verstehst du, was ich meine? Also nicht so voll auf die 12.
Ja.
Er lief am Bebelplatz vorbei und sah die Bücher verbrennen. Weißt du, eben nicht so, sondern...
Genau, ja.
Das,
das finde ich toll, ja. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Vielleicht fliegt es mir auch um die Ohren, man wird sehen.
Naja, klar, du, aber das weiß man ja nicht. Man muss ja aber einfach immer irgendwas finden, was einem im Moment was ermöglicht, weiterzukommen. Also deins klingt sehr vielversprechend. Ich sehe auch schon so ein bisschen die Verfilmung, ehrlich gesagt, mit diesen Tagebuchseiten. Hoffentlich nicht von Florian Donnerst von Henkels, also hoffentlich nicht.
Nee, der ist mit Stella beschäftigt. Ich glaube nicht, dass der Zeit hat für mein Buch. Du, hast du eigentlich schon mal probiert, sowas zu machen? Ich meine ja, aber vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, wo sozusagen erzählte Zeit und Erzählzeit so eine Deckung haben.
Ja, also das ist ehrlich gesagt ja, vielleicht missverstehe ich das, was du meinst, aber ich finde, dass das, also in den Krimis erzähle ich ja eigentlich in Szenen. Ja. Es gibt zwar, und die Szenen sind auch, darum sind die Bücher ja auch so unappetitlich lang, sind auch oft wirklich eigentlich in Echtzeit erzählt. Also early in, late out, in quälender Ausführlichkeit und zwischendurch eben noch alles, was den Leuten durch den Kopf geht. Ich muss sagen, das macht, also was mir wahnsinnig Schwierigkeiten macht und was ich jetzt versuche, mir mit diesem Buch beizubringen, ist die Erzählzeit zu raffen.
Mhm. Und wie machst du's? Hast du einen Trick?
Hä?
Naja, also ich meine.
Du meinst, ob ich einen Geheimtipp habe? Geheimtipp. Ja, Absatz. Bang.
Absatz, bang.
Nein, ich weiß es nicht. Ich finde es total schwierig. Also weil es ist so, also ich merke, und das kenne ich natürlich auch schon aus dem Kriminalroman, dass man durch Weglassen natürlich sehr viel erzählt. Ich finde dieses Buch Stoner von dem Autor, dessen Namen ich vergessen habe. Guckst du, ob der da bei euch steht?
Ich sag's dir sofort, warte ganz kurz.
Ich glaube, William Dingenskirchen. Ich habe mich für dieses Buch nicht so wahnsinnig interessiert, aber was ich sehr gelungen fand, war, wie er es schafft, eine emotionale Nähe zu den Personen herzustellen, obwohl zwischendurch immer wieder so Sätze sind, wo dann wirklich steht, die nächsten 3 Jahre verbrachte er damit am College mehr oder weniger vor sich hin zu unterrichten und den Kontakt zu seiner Tochter immer mehr zu verlieren oder so. Jedenfalls in meiner Erinnerung.
John Williams und übrigens. Heißt er.
Ah, ja. Ah, John Williams. Ein Name, den man sich merken sollte.
Unbedingt.
Eine Stimme seiner Generation.
Ja, im Grunde ja mutig, es einfach so zu machen. Weil so kommt man dann vielleicht ja, nicht in diese beknackte Situation. Ich mache immer so wahnsinnig knappe Szenen. Also ich steige immer in so Szenen ein. Und dann weiß man aber ja, man muss trotzdem, also man kann halt nicht alles weglassen. Man muss ja trotzdem Dinge erzählen. Und schon hängt man wieder in so einem beknackten Rückblick. Weil und vielleicht wäre es viel klüger, einfach mal einen Absatz zu machen und hinzuschreiben, 3 Jahre später oder irgendwie so. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.
Na, es gibt also wirklich das absolut Verblüffendste ist in diesem Buch, was vor deiner Zeit und zu meiner Zeit, als ich Teenager war, so ein absolutes Modebuch war, wie meine Eltern es damals nannten. Die Entdeckung der Langsamkeit von Sten Nadolny, das ist dir überhaupt kein, hast du nicht mehr gelesen,
gelesen
oder?
Gelesen nicht, aber das ist mir natürlich ein
Begriff. Also es war wirklich, als ich so 17, 18 war, war das wirklich so wie heute altes Land.
Ah, okay.
Also man hatte das gelesen oder man hatte sich wirklich aktiv dagegen gewehrt, das Buch zu lesen, indem man 3 Exemplare, die einem geschenkt worden waren, zum Müllcontainer getragen hatte. Und da waren noch, also es war wirklich nicht möglich, das nicht zu lesen, wenn man 1986, 17 war, würde ich sagen. Er beschreibt halt wahnsinnig mit quälender Nähe zu der Figur und sehr gelungen, wie langsam dieser Typ, der dann die Nordwestpassage da versucht zu entdecken, wie langsam dessen Wahrnehmung ist und wie so ein Ball, wie so ein Ball so ganz langsam auf ihn zukommt. Aber es ist auch so archaisch beschrieben. Und dann natürlich aber das Problem, dass er wahnsinnig viel Biografie und verschiedene Expeditionen von diesem Menschen, dessen Name John Franklin, er erzählen muss. Und das ist dann wirklich einmal in einem Kapitel so, dass er, und zwar meines Erachtens sogar ohne Absatz, in einem Absatz, wo der in der Küche steht, und dann ist in dem Absatz der Satz, danach brach er zu seiner zweiten und dritten Expedition auf und kam wieder, und dann endet der Absatz irgendwie damit, dass er in den Garten geht und was anderes macht. Und das fand ich irgendwie, da habe ich irgendwie gedacht, boah, Alter, ey, im Grunde genommen ist das ganze Buch um diese kurze Zeitraffung geschrieben.
Also wie so eine Vorspultaste, und dann stolperst du wieder in die...
Ja, aber das ist ein super Bild. Das ist eine Vorspultaste, und in diesen Muriel Spark Büchern, finde ich, ist es immer so, dass sie... Also da bei diesem Beispiel, was ich gerade versucht habe wiederzugeben, sieht man aber die Vorspultaste, und die ist sozusagen ganz groß und wirklich als wenn Homer Simpson auf so einen Knopf drückt. Und bei Muriel Spark siehst du die Vorspultasten nicht, du hörst nur ab und zu so in der Art, wie sie schreibt, so dieses Geräusch, was so entsteht, wenn man ganz schnell vorgespult hat und man weiß eigentlich nicht, was gerade passiert ist. Aber sowas kann ich alles nicht.
Ich auch nicht.
Doch, du kannst es schon. Und für dich ist es wirklich auch eine viel größere Herausforderung, und es ist, weil du eine sehr viel komplexere Geschichte jonglieren musst auf deinen verschiedenen Zeitebenen. Ich habe halt eine total einfache Geschichte, die sich von A nach B bewegt. Zwei Menschen beginnen eine Affäre, zerstören dadurch den Status quo in mindestens 2 Beziehungen und am Ende sogar in einer ganzen Familie, obwohl vor allem die Hauptfigur eigentlich die ganze Zeit nur die besten Absichten hatte und es allen recht machen wollte. Das ist eine sehr einfache Geschichte vom Plot her, und bei dir passieren ja einfach wirklich ganz unterschiedliche Sachen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und da möchte ich nicht in deiner Haut stecken, ehrlich gesagt.
Ja, das kann ich gut verstehen. Aber ich habe ja noch Zeit bis Ende Januar, um es fertig zu schreiben. Und
ich hatte es nur gesagt, um zu gucken, wie du darauf reagierst. Du machst es so.
Mir wird schon was einfallen.
Es läuft so dermaßen gut und es wird so, so, so toll. Und ganz ehrlich, also ich habe mich, glaube ich, wirklich selten auf ein Buch so gefreut.
Wenn es da ist, dann freue ich mich auch. Jetzt gerade leide ich noch ein bisschen dran, aber das gehört ja dazu.
Es wird auch so schön aussehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie mein Buch aussehen wird.
Es wird auch total schön aussehen. Es wird schöner aussehen als dein letztes Buch. Hey, das war fast so gut wie die Clownshupe. Nein. Aber das stimmt, mein Buch wird wirklich wahnsinnig gut aussehen, das stimmt. Oh Mann, ey, dieses ist schrecklicher Werbungspodcast dieses Mal für unsere. Aber mit irgendwas müssen wir auch Geld verdienen, wa?
Nein, aber wir machen uns ja gegen, na, ganz ehrlich, also wir versuchen uns gegenseitig aufzubauen, weil, also das habe ich schon jetzt auch wieder gemerkt, bei diesen paar Schreibtagen mit der Kollegin Maike Rasch. Es ist einfach was anderes, wenn man, klar, du hast jetzt zum Beispiel auch das Feedback von der Lektorin bekommen und ich weiß, dass ich das Vertrauen von der Lektorin und der den Kolleginnen in dem Verlag habe, für den ich jetzt gerade schreibe, und das ist alles toll. Aber es, ich finde, man muss sich trotzdem eigentlich im Grunde genommen jeden Tag bräuchte man jemanden, der sich, der einen versucht, irgendwie so ein bisschen aufzupushen. Und das machen das wir machen halt. Wir und manchmal doch, machen genau. wir es während des Podcastes und ansonsten machen wir es am Telefon. Und ich wüsste eigentlich auch nicht, wie es anders gehen soll. Das ist stimmt. ja auch irgendwie für dich keine Werbung.
Weil und zurück zum Thema Zeit. Man verbringt ja auch einfach so irre viel Zeit mit diesem Kram, die einem Gott, ja auch lang wird. Also du nicht, weil du ein bisschen schneller bist doch. Als ich, aber schon auch, aber so gedanklich und überhaupt. Und wenn man dann Sachen nochmal liest, denkt man manchmal, oh, was ist das alles für ein Bullshit. Also so Leute, die wirklich, sagen wir mal, es gibt ja auch Leute, die einfach 10 Jahre an einer Geschichte rumschreiben und es ist mir absolut schleierhaft, wie man das aushält, sich so lange Zeit mit einer Sache zu beschäftigen, weil man irgendwann doch total das Gefühl dafür verliert, ob das eigentlich nicht in Wahrheit totaler Schrott ist. Also ich bin jetzt so gedanklich, würde ich mal sagen, seit 2 Jahren mit dieser Geschichte beschäftigt, so richtig und schreibenderweise seit einem. Und jetzt reicht's auch. Also wenn das geschafft ist, jetzt Ende Januar, wenn ich das fertige Manuskript an den Verlag schicke, dann war das auch eine ganz schöne Lebensspanne in meinem jungen Leben. Ich hab natürlich noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel, aber dann ist es eine ganz schön lange Zeit und das wird auch, ich will einfach auch nur noch mal darauf hinweisen, das ist lang. Also insofern, ja, umso besser, wenn man sich ab und zu dabei hilft, durchzuhalten.
Ja, das ist natürlich, das ist aber eine interessante Frage, weil ich gerade, wenn wir über das Thema Zeit sprechen, also auch dieses, klar, also das eine Thema ist, der eine Aspekt ist natürlich, wie geht man mit der Zeit innerhalb und durch die und von der und in der Erzählung um, aber das andere ist ja die eigene Lebens- und die eigene Arbeitszeit. Und ich bewundere auch absolut diese, aber ich verstehe auch nicht dieses wirklich jahrzehntelange oder jahrelange Arbeiten an Texten. Also wenn es dann wie bei Donna Tartt irgendwie alle fast 10 Jahre so ein Buch ist, was dann natürlich auch jedes Mal wahnsinnig aufsehenerregend und toll ist, dass man auch denkt, boah, es hat sich auch dann echt gelohnt und man hat dann so 3 Bücher wie Der kleine Freund und Die geheime Geschichte und Der Goldfink und so. Den Anspruch habe ich aber dann, egal wie man diese Bücher bewertet, sowieso irgendwie nicht. Und ich muss auch sagen, ich empfinde es auch ein bisschen als, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also je länger ich an dem Produkt arbeite, je länger ich an der Ware arbeite, desto größer wird dann die Ungeduld auch, das irgendwann endlich fertig zu haben. Ich muss sagen, das finde ich ganz interessant, weil am Anfang trägt mich eigentlich so die Euphorie des Anfangs und in der Mitte trägt mich die nicht ganz so euphorische Euphorie des Handwerklichen und so der kleinen Erfolge. Und irgendwann, und soweit bin ich jetzt noch nicht, aber das kommt dann so ungefähr so nach 3/4 oder 2/3, kommt so die Euphorie der Ungeduld des Fertigwerden-Wollens, weil es dann einfach echt reicht. Aber bei mir ist es jetzt auch so, also ich sitze an dieser Geschichte, ich habe die ersten Sachen dafür vor einem Jahr geschrieben im September und ich habe sie angefangen mir auszudenken im Juni, also es sind jetzt mittlerweile auch ein und ein Vierteljahr und das wird auch jetzt, bis ich damit fertig bin, mich noch ein Dreivierteljahr beschäftigen und das finde ich schon Ja, genau. Mir reicht es dann auch, dass die Gedanken so lange um eine Gruppe von Menschen und um eine Thematik und halt um dieses Gute, wenn man sowas ganz Neues findet, wie so ein Regen, wie das Regenmotiv, ist natürlich schon stark, aber.
Ich glaube, daran kannst du dich auch noch ein paar Jahre aufrichten, dass dir das gelungen ist.
Ja.
Ja. Ja, naja, vielleicht auch, weil wir ja ansonsten eigentlich eher kurzlebige und schnelle Sachen machen in unserer journalistischen Arbeit und dann halt immer so im Hintergrund noch so ein Großprojekt, ich habe auch Projekt gesagt, wabert.
Oh Mann, ey.
Projekte.
In dem Moment, wo jemals jemand von uns spannendes Projekt sagt, beenden wir sofort den Podcast.
Okay, ist klar.
Es gibt einen leider echt nicht besonders guten Podcast von James Acaster, dem englischen Komiker, mit einem anderen englischen Komiker, dessen Namen ich mir gar nicht erst gemerkt habe, die mit einer dritten Person über deren Lieblingsessen sprechen, und zwar immer so anderthalb Stunden oder
geil.
So. Ja, es ist leider nicht ganz so lustig, wie man denkt, aber was wirklich genial ist, also es geht um das perfekte Essen, Vorspeise, Hauptgericht, Nachtisch. Und was aber wirklich lustig daran ist, und ich habe nicht viele Folgen gehört, er und der andere Typ vereinbaren vorher irgendwie ein Wort, und wenn das der andere Mensch sagt, ist der Podcast sofort vorbei. Es wird einfach beendet. Und es gibt einen, ich habe einen gehört, wo es auch wirklich so war, wo das Wort irgendwie, und das Wort ist dann aber irgendwie, weiß ich auch nicht, Rucksack oder so. Mhm. Und dann ist halt Schluss. Und bei uns ist es ein spannendes Projekt.
Okay, sofort.
Ja.
Ja. Okay.
Ah, ich dachte, du sagst abso-fucking-lutely. Ist aber auch
das.
Es ist eine Sprachverhunzung heute hier.
Es liegt daran, weil du total unrasiert bist und im Bett liegst. Darf ich das mal?
Oh Gott.
Das mal?
Und vor allem, man muss wirklich sagen, ich habe am Anfang des Podcasts habe ich auf dem Bett gelegen. Inzwischen.
Liegst du unter der
Aber Decke? Weißt du, Marcel Proust hat seine ganzen Podcasts, die ganzen letzten Jahre, alle aus der Matratzengruft, oder war das Heinrich Heine? Komm, wir hören auf, über Bildung zu sprechen, über die ich nicht verfüge. Wir haben gerade über Essen gesprochen. Darf ich dir mal einen der Anrufe vorspielen, die auf unserer sexy und bodenständig Mailbox beim Telefonanbieter sexy und bodenständig unter der Nummer 000 sexy und bodenständig angelangt
ja,
sind
bitte,
letzte Woche?
Bitte unbedingt.
Okay, also ich spiele mal die erste Anruferin vor.
Moin, hier ist Anja Görz und ich hätte gern eine Pizza Salami mit Doppelkäse. Meine Frage wäre, was esst und trinkt ihr eigentlich, während ihr den Podcast macht? Und meine Idee wäre, vielleicht immer schon mal am Ende der Sendung anzukündigen, um was es in der nächsten Sendung geht, weil dann könnte man dazu seine Fragen auf diesen wunderbaren neuen Anrufbeantworter sprechen. Vielen Dank, dass es euch gibt.
Okay. Hey.
Mensch, Anja, vielen Dank.
Ja, danke, Anja.
Danke, dass es dich gibt.
Ja, aber wirklich, Podcast-Kollegin.
Unsere Kollegin Anja Görz. Sag mal, was essen und was trinken wir beim Podcast? Ich esse ja grundsätzlich nicht im Bett, also jedenfalls nicht tagsüber.
Ja, und.
Und nicht mal das stimmt. Nicht mal das stimmt.
Du ernährst dich nur von Luft und Regen. Ich esse auch natürlich nichts beim Podcasten. Wer würde denn essen beim Podcasten, außer Charlotte Roach und ihr Typ, die Ohrmuschel
des jeweils das Gefühl,
anderen. Aber
ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute beim Podcasten essen und trinken, wenn ich mir so anhöre. Ey.
Also essen tun wir gar nichts. Ich trinke ab und zu einen Schluck stilles Wasser, um Schmatzgeräusche zu vermeiden. Und Till dagegen gießt sich ab und zu einen richtigen schönen Schluck Vanilletee ein, oder?
Ja, das stimmt.
Und es ist immer schön, weil es ist immer so ein heimeliges Geräusch. Und ich freue mich immer, wenn ich das hinterher beim Schneiden auf der Aufnahme höre. Man könnte es auch für was anderes halten, aber es ist tatsächlich Vanilletee, der in eine Mumientasse gegossen wird.
Plätschert. Die Kolleginnen sind, ich will nicht sagen besessen, aber sind elektrisiert vom Thema Essen und Trinken. Darf ich dir mal noch einen Anruf vorspielen?
Bitte, ja, unbedingt.
Hallo, Hallo, hier ist Maike aus Hamburg. Ich wollte mal fragen, ob es auch sexy und bodenständig Schnapsgläser gibt. Das wäre voll toll. Tschüssi.
Ich glaube nicht, dass Maike wirklich aus Hamburg kommt, weil sie sonst Hamburg gesagt hätte,
das
oder?
Das stimmt, ich glaube sie auch, sie tut nur so. Kommt in Wahrheit aus Süddeutschland. Die Alter schwäbischer Adel.
Maike, vielen Dank. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig. Es geht ja auch letztendlich darum, dass eine Tasse versendet werden soll. Maike aber hat sich völlig zu Recht natürlich Schnapsgläser gewünscht.
Finde ich super.
Oder hat es zumindest angeregt. Und ja.
Ich würde sagen, wir erweitern unser Merch-Sortiment.
Anja kriegt nächstes Mal, wenn wir sie sehen, eine Käsepizza mit Salami.
Ja.
Mal gucken, ob jemand eigentlich wirklich wegen der Tasse angerufen hat.
Ja, hallo, hier ist die Miss Schnuck von unserem Lieblingssozialen Medium Twitter. Eigentlich heißt sie ja Julia. Und ich habe tatsächlich eine Anmerkung. Also was ich sehr interessant finde, ist immer wieder Till den Namen Alena ausspricht. Nämlich Alena. Also mein erster Impuls und auch alle Alinas und Alenas, die ich kenne, sprechen sich halt Alena, Alina aus und nicht Alena oder Alena. Das finde ich sehr interessant und ich habe mich gefragt, ist Till der Einzige, der das so macht? Heißt Alena ansonsten Alena oder heißt sie immer Alena? Das bewegt mich seit Monaten, diese Frage. Okay, ansonsten macht weiter so. Ich finde euch super und ich höre euch sehr gerne. Und ich will voll gern die Tasse. Tschüss, eure Julia.
Oh Mann, Julia, du hast die Tasse. Du hast sie hiermit gewonnen und du hast sie ja auch schon bekommen. Ist jetzt eine merkwürdige Verschiebung diverser Zeitebenen. Dass ich jetzt ein Ereignis ankündige, das schon stattgefunden hat. Nämlich, dass ich dir eine Tasse schicke. Herzlichen Glückwunsch.
Weil Miss Julia Schnuck eine sehr gute Frage gestellt hat, die sich tatsächlich auch beantworten lässt und weil sie, finde ich, auch sehr gut imitiert hat, wie ich spreche, indem sie Alina gesagt hat.
Ja. Alina. Was ich total bezaubernd an der Frage finde, ist, dass Menschen zu Recht annehmen, dass ich dich so, so, so gern habe, dass ich eventuell in Kauf nehmen würde, dass du seit Jahren meinen Namen falsch aussprichst. Das wäre total lustig.
Aber hast du das nicht, dass du einfach Leute in deinem, also es gibt durchaus Leute, die ich sehr mag und die meinen Namen zum Beispiel falsch oder komisch aussprechen.
Wie kann man denn deinen Namen falsch aussprechen?
Tüll.
Toll. Kiel.
Naja, es gibt Leute, die den Namen verballhorn auf eine Art, die mir nicht unbedingt behagt. Aber man hat halt irgendwann so ein bisschen den Absprung verpasst, das zu korrigieren. Das wollte ich damit sagen. Ja. Und dann kannst du ja nicht irgendwie nach 30 Jahren sagen, du übrigens, ich möchte nicht, dass du mich Tillers nennst. Das finde ich irgendwie bescheuert.
Ja, stimmt. Das verstehe ich gut. Also um die Frage zu beantworten, ich heiße tatsächlich Alena mit Betonung auf dem ersten A. Till macht es also vollkommen korrekt. Es ist im Grunde so wie bei Elena. Da sagt man ja auch nicht Elena, sondern dann sagt man Elena und deswegen heiße ich Alena. Es gibt natürlich auch Alenas und Alinas und so, aber zu denen gehöre ich nicht. Ich bin
aber nicht mehr lange.
Meinst du? Ja, dann gibt es nur noch mich. Nämlich die Einzige. Ich
Alena Ferrante.
Habe große Toleranz für Leute, die meinen Namen, wenn sie mich noch nicht so gut kennen, nicht so gut direkt aussprechen, richtig aussprechen. Vollkommen in Ordnung. Ich reagiere auch auf Alena, wenn mich jemand so nennt. Aber von meinen lieben, engen Freunden und Familienmitgliedern erwarte ich schon, dass sie ihn richtig aussprechen. Und würde Till jetzt schon seit vielen Jahren meinen Namen falsch aussprechen, hätte ich ihn, glaube ich, längst darauf hingewiesen. Trotzdem schön. Ich freue mich, dass ich das mal in dieser Ausführlichkeit erzählen konnte. Vielen Dank, Julia. Du hast die Tasse wirklich sowas von zurecht gewonnen.
Absolut. Und Miss Schnuck hat auch nochmal angerufen und hat bricht eine Lanze für Daniel Glattauer und dafür, dass das Buch Gut gegen Nordwind wirklich sehr romantisch ist. Und ich habe da leider bei meinem Telefon mit den zwei SIM-Karten das so ein bisschen schwer zu verstehen ist, ob man jetzt die 2 zum Löschen oder zum Speichern drücken soll, diese Nachricht gelöscht. Darum müssen wir jetzt einfach, du musst jetzt einfach bitte auch glauben, dass Gut gegen Nordwind doch ein sehr schönes und romantisches Buch ist. Alena, ich traue mich jetzt nicht mehr, deinen Namen auszusprechen.
Alles klar, Tillo.
Aber Anja, also wir haben 3 super Ideen. Es gibt bald Schnapsgläser und Anja hat gesagt, wir sollen sagen, worum es nächstes Mal geht. Und es geht nächstes Mal wirklich, wir werden darüber sprechen, weil es ein schwierigeres Thema ist, als man oft von Anfang an so denkt. Und zwar werden wir über Namen tatsächlich sprechen.
Ja, angeregt von dir, Miss Schnuck. Soll ich nochmal die Telefonnummer sagen? Denn falls ihr Namensfragen habt oder Anregungen oder so, dann könnt ihr natürlich anrufen und eine Tasse gewinnen unter der 0178 154 7373.
Ja.
Siehst du, beim nächsten Mal können wir auch nochmal, wenn wir über Namen reden, können wir auch nochmal den Namen unseres Podcasts versuchen zu erklären, soweit wir uns selber noch dran erinnern, warum wir den so genannt haben. Das war ja auch eine Frage, die auftauchte. In anderem Zusammenhang.
Absolut, ja, aber ich auch bei dem jetzigen spannenden Projekt, an dem ich gerade arbeite, stelle ich fest, dass eigentlich